Unser Predigttext kommt aus dem Lukas-Evangelium. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und zwar sagte er zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, spricht Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jetzt sind alle die im Vorteil, die einen Liegestuhl dabei haben, denn heute könnt ihr euch ganz bequem zurücklehnen in der Predigt. Es geht nämlich nicht um uns, sondern um einen Pharisäer und einen Zöllner. Besonders um einen Pharisäer. Das sind wir gar nicht angesprochen, müssen wir uns auch jetzt so groß Gedanken machen, können wir euch also einfach mal ein bisschen zurücklehnen und mal hören, was da so passiert. Wir sind gar nicht angesprochen. Es geht um einen Pharisäer, und weil man über den et viel mehr erfahrt, geht es irgendwie um alle Pharisäer. Ja. Die Pharisäer, die waren, sagen wir mal, eine theologische Lehrschule, eine bestimmte Frömmigkeitsbewegung in der Zeit Jesu. Und denen seid ihr bestimmt so in der Kinderkirche, in der Jungschar, im Gottesdienst, beim Bibellesen schon ein paar Mal begegnet. Den Pharisäer. Bestimmt schon mal gehört, oder? Und mit den Pharisäern haben wir es ziemlich leicht, wenn man mal so eine Abstimmung macht, kommen die in der Bibel eher gut weg oder so neutral oder schlecht. Dann der die mal ganz her, was ihr denkt. Okay, ein paar haben ihre Daumen dabei und die zeigen alle in die gleiche Richtung. Ja, genau, nach unten. Die Pharisäer sind so ein bisschen, soll ich sagen, die sind so die Gegenspieler von Jesus. Hä? Die sind so die Böse im Neuen Testament. Mit denen geht Jesus immer besonders scharf ins Gericht. Ja? Die nennt er auch mal Schlangenbrut. Ja? Das war damals auch kein Lob. Ist halt auch nicht. Der debattiert mit ihnen. Der sucht manchmal auch die Auseinandersetzung. Aber oft sucht Jesus die Auseinandersetzung gar nicht, weil sie schon zu ihm kommt, automatisch von den Pharisäern. Die sind nämlich mit ihm nicht einig und dem, was er so predigt und lehrt. Und Jesus zeigt ihnen immer wieder auf, wie wenig sie eigentlich tatsächlich verstanden hin von Gott und von seinem Wort. Da kommt so ein bisschen was Ähnliches auf wie Schadenfreude, ja, wenn man das lest, wie schlecht die immer wegkommen. Wisst ihr übrigens, dass Schadenfreude gibt's nur auf Deutsch, das Wort. Ja, andere Sprachen brauchen da so halbe und ganze Sätze, um das zu umschreiben, was da in einem passiert. Die kennen das aber auch. Aber wir haben es geschafft, ein Wort dafür zu finden. Schadenfreude, ja. Sich daran zu freuen, natürlich vielleicht jetzt so offensichtlich, vielleicht bloß innen drin, wenn es jemand anders jetzt so gut geht, wenn der das Schade hat. Ja. Das scheint irgendwie in unserer menschlichen Gefühlspalette mit angelegt zu sein. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schadenfreude. Manchmal geht man sogar meinen, es geht einem selber ein bisschen besser, wenn es die andere schlechter geht. Und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen. Es gibt halt tolle Nachschläge, Möglichkeiten übers Internet, kann man in der Bibel mal also nach Stichwörtern suchen. Mein Opa hat früher so ein dickes Buch gehabt, Nachschlagekonkordanz zur Jubiläumsbibel von 1912. Da hat man dann schon einmal eine Weile gebraucht, bis man das rausgesucht hat. Ich habe wahrscheinlich 30 Sekunden gebraucht, bibleserver.com. Die Pharisäer werden 76 Mal erwähnt im Neuen Testament. Und eigentlich immer negativ. Manchmal so, wo aber ein bisschen was Positives dabei ist, aber gelobt wird sie nie in Reinform. Und da kommen dann so Sachen, ich habe mal ein paar Beispiele ausgewählt. Also das mit dem Otterngezücht und der Schlangenbrut, habe ich schon gesagt. Ja. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, die Pharisäer fragen die Jünger: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Die Pharisäer unterstellen Jesus, dass er die Dämonen mit dem obersten Dämon austreibt. Ja, ihr merkt schon ein bisschen, welche Spur das aufnimmt. Und dann in Matthäus 16, Jesus sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und es war jetzt nur so die ersten paar Kapitel von Matthäus, da kommt natürlich noch mehr. Das sind die Pharisäer, klassischer Bösewicht, wie im Film, gell? Da lernt man ja auch relativ schnell, wer die Fiese sind, und da baut man dann auch gleich so negative Gefühle auf, und wenn denen dann was Schlechtes passiert, freut man sich so ein bisschen mit, falls jemand von euch so gerne Filme guckt wie ich. Also können wir richtig froh sein, dass wir jetzt zu denen gehören, oder? Können wir uns richtig entspannt zurücklehnen, wir sind keine Pharisäer, wir sind kein Schlangengezicht, wir können überhaupt eigentlich ganz schön froh sein, oder? Können wir zufrieden sein mit uns selber. Aber dass wir jetzt so sind wie die anderen. Das tut einem doch irgendwie gut. Ich habe hier Hans Reigen Zitat mitgebracht. Der hat behauptet, in Reimform, unser Gott ist überall, hier und auch im Filial, er löst unsere Sündenketten in Bernloch und in Meidelstetten. Und das stimmt, also theologisch, obwohl der jetzt, sagen wir mal, jetzt so ein frommer Mann war, theologisch liegt er damit völlig richtig. Ja, ich habe es ein bisschen geklettet sprachlich, aber er liegt richtig, er löst die Sünderkette tatsächlich in beide Orte. Aber was unter der Oberfläche von diesem Vers schlummert, und deswegen lacht er ja auch ein bisschen, ist dieses mit der anderen. Ja? Die Bandlerer haben so ein bisschen mit den Meidelstädter, und die Meidelstädter haben so ein bisschen mit den Bandlerer. Und das ist jetzt das einzige Beispiel, das Spiel habe ich heute Morgen im Gottesdienst in Lonsinger mit Gächinger auch treiben können und mit Würdinger. Das sind da gar nicht so besonders. Ja, ich bin ja in Kleinsching aufgewachsen, da gibt es ja auch einen katholischen Flagge gleich neben dran. Die kennen jetzt mit dem jetzt so und umgekehrt. Und ich habe mal von einem Meidelstädter gehört, der nicht mehr lebt, also nur durch Dritte, aber er hat wohl gesagt, in Bandler werde ich jetzt mal gestorben sein. Das gibt auch so ein bisschen die Richtung vor, gell? Ich weiß nicht, wer es war, deswegen. Ja. Selbst dann, wenn es eigentlich egal wäre, weil wenn man gestorben ist, ist es eigentlich egal, oder? Wird er lieber in Bandler sein, ja? Ich habe auch schon gehört, lieber dreimal nach Trochtelfinger fahren, wie einmal nach Bandler, habe ich auch von meinem Mädelstädter gehört. Ja. Ja. Sehr, ob mir von Bandler noch was einfällt. Ah, als hier das Gemeindehaus gebaut wurde, hat eine ältere Frau zu mir gesagt, also ich brauche in Mädelstädter kein Gemeindehaus. Ja, hat glaube ich auch gestimmt, hat sie wirklich nicht gebraucht. Aber, ihr wisst ein bisschen, auf was hinaus will. Das ist, naja, hat auch mit Humor zum Tun, gell? Man zieht sich so ein bisschen gegenseitig auf, neckt sich so ein bisschen. Das ist auch vielleicht gar nicht alles so böse gemeint und auch gar nicht so schlimm. Aber unter der Oberfläche ist doch irgendwas, was das Ganze auch eher schwitzig macht, nämlich dieser wahre Kern. Das steckt dann doch irgendeine Konkurrenz dahinter oder dass man sich doch selber für ein bisschen besser hält oder man ist sich halt selber am Nächsten und das, selbst das, was ein bisschen fremd ist, hat dann doch mit einem selber nicht mehr so viel zum tun wie das eigene. Das kann auch mal der Nachbar sein oder andere Familie, oder man rückt sich ja näher, gell, wenn er jetzt im brasilianischen Urwald auf einen Losinger treffen, dann ist man auf einmal Elbler miteinander, gell, da spielt Konkurrenz keine Rolle. Das sind ja auch die Bandler und die Meilstädter auf einmal Volksgenossen. Jetzt wenn man halt direkt nebeneinander wohnt, oder ich weiß jetzt, es gibt ja auch verschiedene Ehepaare, die zwischen diese Orte geheiratet haben, vielleicht haben die sich auch so eine oder andere auch hören müssen. Ich habe mal von meinem Ehepaar gehört, die leben noch, die hätten also die Möglichkeit gehabt, in Meidelstädter und in Bernloch zu bauen, weil Bauplätze in beide Flecken da gewesen wären. Und dann hat sich also der Vater des Bräutigams eingemischt und hat gesagt, in Bernloch wird das gebaut. Ja, die sind halt Meidelstädter. Ja, also irgendwie, ihr wisst von was ich schwätze, oder? Soll ich noch mehr Beispiele bringen? Ich gehe mal ganz zurück, nicht mal ganz zurück an den Anfang von Meidelstädter, sondern an den Anfang von der Bibel. Adam und Eva, die haben ja auch so ein Problem gehabt mit dieser verbotenen Frucht, die sie dann doch gegessen haben. Da ist die Geschichte bekannt, kann ich das voraussetzen. Ja, also sie hätten sie auch nicht pflücken sollen, haben sie dann doch pflückt, haben sie auch gegessen. Und jetzt wird es also offenbar, gell, Gott weiß natürlich, was da läuft. Und der Adam, man kann die Bibel übrigens auch ein bisschen mit Humor lesen, ja. Das lerne ich von unseren Kindermissionaren bei der DPM. Der Adam hat eigentlich jetzt ziemlich, da musst du eigentlich lachen, wenn du darüber nachdenkst. Die Antwort vom Adam ist, er sagt zu Gott, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat es pflückt und die hat mir davon zu essen gegeben. Und also irgendwie war er ja gar nicht schuld, oder? Die Männer leuchtet das vielleicht mehr ein als die Frau. Es hat so eine gewisse innerliegende Logik und ist trotzdem Quatsch. Ja? Oder? Aber es ist immer besser, wenn die anderen schuld sind, weil dann müssen wir uns mit uns selber nicht so arg beschäftigen. Kain und Abel haben auch so ein Problem gehabt. Da sind wir ein paar Jahrzehnte später in der Bibel, aber bloß ein paar Seiten weiter. da haben die Probleme auch angefangen, als der Kain angefangen hat, seinen Bruder so neidisch auf Fingern zu gucken, was der eigentlich so macht. Der andere scheint uns immer auch ein bisschen zum Problem zu werden, obwohl der andere jetzt Problem ist. Das Problem liegt da schon bei uns selber eigentlich. Das ist so ein Grundproblem der Menschheit. Das scheint irgendwie in unserer Schöpfung als Bug, als Fehler mit eingebaut zu sein. Alle unsere Konflikte liegen letztlich darin, dass man besser sein will als der andere. Da gibt es ein tolles Experiment, vielleicht habt ihr das von mir schon mal gehört, weil ich das immer wieder gerne erzähle, weil ich es sehr faszinierend finde. Ich finde es immer faszinierend, wenn Psychologe mit Menschen Experimente anstellen und dabei spannende Sachen herausfinden. Und jetzt war also da ein Experiment, da hat man Menschen Geld angeboten. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Können wir mal für euch durchspielen. Ich mache jetzt das Angebot. Entweder ihr kriegt 100 Euro geschenkt, ohne Bedingungen, aber eure Nachbarn, die links und rechts von euch wohnen, oder man kann auch mal, die jetzt gerade links von und rechts von euch sitzt, kriegt auch jeder 100 Euro. Variante 1. Variante 2, ihr kriegt nur 80 Euro, aber wer links und rechts von euch sitzt, kriegt nur 60. Ja? Ihr habt zwar weniger, aber ihr habt immer noch mehr als die andere. Das ist Variante 2. Variante 1 ist, ihr habt alle gleich, aber 100 Euro, also mehr. Ja? Jetzt, was denkt ihr da? Für was haben sich die Leute entschieden? Das für die 80 Euro, genau. Über 80% der Teilnehmer an diesem Versuch, durch alle Altersgruppen, geschlechtsunabhängig, haben sich für die 80 Euro entschieden, weil es besser zu sein scheint, mehr zu haben als die andere, als absolut mehr zu haben, aber halt gleich viel wie die andere. Ja, dann ist ja nichts Besonderes, da hat man ja nichts Extras. Das ist doch erstaunlich, oder? Das Schlimme daran ist, ich habe es ein bisschen verstanden. Also ich will mich da von den 80% gar nicht ausnehmen. Ein bisschen verstanden die Logik schon, die den Leuten da durch den Kopf gegangen ist. Obwohl es, auch hier wieder, Quatsch ist, oder? Ist Quatsch. Jedes Kind weiß, 10 Bomberle sind besser wie 8 Bomberle. Ist ganz klar. Und trotzdem, auch als Kinder haben wir das gelernt, wenn wir Geschwister haben, vielleicht ist es doch besser, mehr zu machen wie die andere, egal wie viel es ist. Und da hat auch das irgendwie schon angefangen mit den anderen. Vielleicht kennt ihr da auch die Lieblingsausrede von den Kindern, ja, aber der hat, ja, hat vielleicht angefangen oder hat was Schlimmeres gemacht, oder mein Papa sagt, einer von den häufigsten Sätze von uns Söhne in der Kindheit war, wenn man einen Auftrag gekriegt hat, warum immer ich? Es war ja klar, also es war ja immer ich, also die andere ja nie, und bei der anderen war es aber komischerweise gleich, gell? Das war auch immer, das ist wie bei der Flurbereinigung, wenn man da hört, in der Generation von meiner Oma, da haben ja alle die schlechtere Ecke gekriegt. Ich frage mich ja, was ist mit den guten Ecke passiert? Wo sind die eigentlich nachgekommen? Die sind vielleicht weg. Oder jetzt in Meidelstädte. In der Politik ist das auch so eine relativ lang bekannte und verbreitete Wahrheit, dass man mit Außerpolitik von innerpolitischen Problemen ablenken kann. Ja? Also wenn im Land zum Beispiel Arbeitslosigkeit gerade problemisch oder irgendeine andere Art von Krise herrscht, kann man immer einen Krieg mit einem Nachbarland dazu nutzen, von diesen Problemen abzulenken. Das ist auch tatsächlich häufig gemacht worden und wird immer noch häufig gemacht. Das löst natürlich das Problem nicht, aber es lenkt immer dermaßen großer Maß davon ab, dass es wie weg ist. Ja. Da hat auch mal unsere Tübinger Mitschwäbin, hat da Däubler-Gmelin zurücktreten müssen, als sie darauf hingewiesen hat. Sie war jetzt so ganz schlau, sie hat nämlich am amerikanischen Präsidenten Bush vorgeworfen, dass diese Taktik auch Hitler schon gewusst hat. Und das hat gestimmt, aber das sagt man eigentlich nicht. Aber das wiederholt sich immer wieder, ja. Dann bricht man irgendwo einen Konflikt vom Zaun und dann ist auf einmal Friede im eigenen Haus. Also geschwind und auch nur eine Weile. Aber ist doch verrückt, oder? Dass das uns irgendwie hilft. Jetzt sind ihr natürlich wieder da sitzen, alle keine Stade, ihr auch nicht. Aber wir machen was ganz Ähnliches. Indem ihr auf der andere guckt, guckt man auf uns selber und auf unser Inner drin, et so out. Müssen wir ja auch, weil wir können uns ja mit dem anderen beschäftigen. So vielleicht mit dem Frommsein, ja, wie der Pharisäer, ist ja gut, wie macht das und das und das recht. Und auch vor allem besser wie der andere. Und dann muss ich mich mit denen sagen, die bei mir jetzt stimmen, jetzt auch gehalten näher befassen. Es täte sich nachher noch lohnen, geschwind den Zöllner auch zum Googlen, wie der das eigentlich macht. Zöllner sind uns ja aus der Bibel auch bekannt, gell? Da gibt's zum Beispiel Matthäus und auch dort Zachäus. Und das ist einfach auch kein ehrenwerter Beruf gewesen bei den Juden. Die haben die immer um ihr Geld betrogen und verhältnismäßig gut gelebt und haben sich mit der Besatzer arrangiert, aber aus jüdischer, gläubiger Sicht war das ganz arge Lombe und haben da auch theologisch nichts vorzuweisen gehabt. Jetzt kommt also dieser Zöllner in der Tempel zum Bäder und stellt sich so ein bisschen abseits und ist extrem selbstbewusst. Ja, aber eben in dem Sinn, wie man das Wort meistens benutzt. Der ist sich extrem seiner selbst bewusst. Der weiß ja, wer er ist. Er weiß ja, dass er ein Zöllner ist. Er weiß auch, was er für einen Dreck am Stecker hat. Das hat er im Übrigen diesem Pharisäer voraus. Ja, der da geil tradigt. Der weiß genau, wie es in ihm aussieht. Und er macht eigentlich das einzig Richtige, was er machen kann. Er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Wer war schon mal auf Fehmarn? Oder weiß, wo es ist? Ja, das ist gut, das ist mehr als in Lunzingen. Ihr seid die bessere Geografen. Die Insel Fehmarn wird vom Festland getrennt durch einen Sund, durch den Fehmarnsund. Und sonst benutzt man das Wort eigentlich nicht mehr im Deutschen. Aber dieser Sund ist eine Vertiefung und da fließt ein bisschen mehr drüber. Sünde ist irgendwie in unserem Sprachgebrauch und in unserem Kopf hat ganz viel damit zu tun, was mir falsch macht. Ist aber eigentlich nicht. Martin Luther hat dieses Wort sehr bewusst gewählt. Ein Sund, wie vor der Insel Fehmarn, Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Nicht das, was wir machen. Das ist unser Zustand. Wir sind von Gott getrennt. Die Indianer zum Beispiel im Urwald ist das völlig bewusst. Die glauben, es hat einen Schöpfer Gott gegeben. Und dem waren die Menschen irgendwann nicht mehr gut genug und dann hat er sich abgewandt. Und seither ist er nicht mehr verfügbar. Die haben keine Chance, zu dem durchzudringen. So ist es bei uns auch. Wir haben eigentlich aus eigener Kraft keine Chance, zu diesem Gott durchzudringen. Das ist der Sund, das ist Sünde, das trennt uns. Jetzt war aber der Woody schon auf Fehmarn, hast du gesagt, gell? Du bist drüber gefahren, ha? Und worum geht es? Da gibt's eine Brücke, sehr richtig. Es gibt, und das kann auch wieder nur das Deutsche, Daniel, gell? Da haben wir jetzt auch erst wieder gelacht über die zusammengesetzte Worte, weil in Lonsinger hat man letzter Sonntag gespendet für die Substanzerhaltungsrücklage, glaube ich. Ja, das war, ich musste das Wort nachher erklären, genau. Es gibt die Fehmarnsundbrücke, ist ja klar, weil die geht vor über den Sund nach Fehmarn, ist die Fehmarnsundbrücke. So ist es mit unserer Sünde auch. Wir können da nicht rüberkommen, aber es gibt eine Brücke. Diese Brücke nennt der Zöllner beim Namen, der sagt, das ist Gnade. Gnade ist die Brücke, dass ich zu Gott kommen kann. Dass ich wieder in Kontakt kommen kann mit Gott. Und diese Gnade ist uns zur Person geworden. Jesus, das hat der Zöllner in diesem Gleichnis neu gewusst. Jesus ist diese personifizierte Gnade, die uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Das ist auch genial, wenn Indianer das hören. Denen ist das viel klarer als uns, weil denen ist die Trennung viel klarer als mir, die wir christlich aufgewachsen sind. Es gibt eine Möglichkeit, dass dieser Gott, der sich von mir abgewandt hat, mir wieder zuwendet. Ich kann nicht zu ihm durchdringen, aber er kommt zu mir, er dringt zu mir durch. Sünde kann durch diese Gnade aufgehoben werden. Das ist das, was Gott mit uns macht, was er mit uns vorhat. Deshalb, glaube ich, hat Martin Luther das eigentlich gut übersetzt. Wir gehen mit diesem Wort ein bisschen schlampig um. Sünde ist eh das, was der Zöllner alles angestellt hat. Und auch die Abwesenheit von Sünde, das, was der Pharisäer alles richtig macht, ist seine Heiligkeit. Wir sind nicht heilig, weil wir die schlechte Sache machen oder nicht so viel davor. Wir können nur heilig werden, wenn Gott uns heilig macht. Wenn er diese Brücke zu uns baut, in unser Herz hinein, vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Ich finde das mit der Insel Fehmarn ganz hilfreich. Es ist gar nicht entscheidend, was wir vorzuweisen haben. Oder wo wir besser sind als die anderen. Und es ist letztlich auch egal. Vielleicht ist jemand von euch schon mal blitzt worden, also ich. Am Landratsamt Reutlingen kann ich ziemlich sicher sagen, ist es völlig wurscht, ob der vor mir und der nach mir auch schnell gefahren sind. Oder sogar noch schneller. Oder ob mich während dem Schnellfahrer sogar noch einer überholt hat. Ist denen völlig wurscht. Denen kann es ja auch noch, wenn sie so blitzt sind. Aber von mir will sie auf jeden Fall das Geld auch. Gott, ist es egal, ob der... Ich zeige mal auf die Theo, das hat jetzt mit dir gar nichts zu tun. Ob der neben mir mehr angestellt hat, weniger angestellt hat, besser gelebt hat, weniger gut gelebt hat, das scheint irgendwie für uns eine Rolle zu spielen. Wir denken, wir können uns da selber so ein bisschen lupfen, wenn man den neben uns ein bisschen druckert. Und dann erscheint mir ja auch größer. Aber vor Gott spielt das überhaupt keine Rolle. Der Schlüssel heißt Gnade, der Schlüssel heißt Jesus. Und meine Frau gibt mir immer eine Hausaufgabe mit. Für den Schluss von der Predigt, und sie hat recht, also deswegen sage ich das auch immer, dass sie mir das jetzt selber sind. Sie sagt, am Schluss muss es auch noch konkret werden, und da hat sie recht. Ich finde, es ist ein gutes Gebet, was der Zöllner hier betet. Ich weiß nicht, wie ihr so betet, aber ich bete meistens nicht so, dass ich an meine Brust haue und sage, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber es ist ein kurzes Gebet, Und es richtet der Blick mehr auf das, was Gott in meinem Leben zum Tun hat. Das richtet der Blick weg von meine Sorgen und Nöte und so, die darf ich Gott alle bringen. Und so bete ich auch meistens. Ich danke Gott für das, was gut ist und beschwere mich über das, was nicht gut ist oder sage, er soll es bitte richten. Und das ist auch okay. Aber dass diese Beziehung hier im Mittelpunkt steht, Gott soll mir gnädig sein, Gott soll in meinem Leben aufräumen. Das ist ein echt gutes Gebet und ist relativ kurz. Vielleicht kann er euch das als konkretes Ding mitnehmen. Paulus spricht oft vom Wettlauf, 4-mal im Neuen Testament spricht er davor, dass unser Leben ein Wettlauf ist, er hat den Lauf vollendet. Und mir denkt manchmal, dieser Wettlauf findet gegen andere statt. So wie man das aus dem Sport kennt, ja. Da ist wichtig, dass wir schneller sind als die anderen. Bei unserem Lebenslauf sind wir selber der Gegner. Wir müssen unseren eigenen besten Lauf laufen. Nicht schneller als die anderen zu sein. Nicht das relative Ergebnis zählt, wie bei den 100 Euro und 80 Euro, sondern das absolute Ergebnis. Wir sind angehalten, unseren besten Lauf zu machen. Und noch was Letztes, was ich selber einen unheimlich hilfreichen Tipp gefunden habe. Wenn wir bei einem anderen was entdeckt, so wie der Pharisäer beim Zöllner, dann soll es als Christ unsere Aufgabe sein, herauszufinden, ob das dem eine Last ist. Denn wenn jemand eine Last hat, dann sagt die Bibel uns, dann sollet mir dem Trager helfen und nicht bloß helfen, dann sollet mir die Last tragen. Und das verändert doch unser Verhältnis zum anderen und dem seine Schwierigkeiten und Sünde, und jetzt habe ich selber das Wort schlampig benutzt, was er alles schlecht macht, was ihn alles von Gott trennt. Ja, das verändert doch unser Verhältnis. Da müssen wir nämlich nicht mehr auf ihn runter gucken, dann können wir ihm tragen helfen. Das ist der Schluss von der Predigt. Amen.